NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Klimaneutral bis 2050. Das ist der große Plan der EU. Nun soll es aber auch verlässliche Zwischenschritte geben. Konkrete Reduzierungen bis 2040. Ein weiteres Thema in der kommenden halben Stunde kommt auch aus Brüssel und betrifft die Pestizidreduzierung. Nach dem massiven Protest der Landwirte wird da nochmal neu verhandelt. Und heute vor genau einem Jahr bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Wir hören gleich mehr von unserer Korrespondentin vor Ort. Die EU-Kommission hat heute Nachmittag Empfehlungen für das europäische Klimaziel 2040 vorgelegt. Da ist im Gespräch ein Treibhausgasabbau um 90% im Vergleich zu 1990. Vorab sind drei unterschiedlich hohe Stufen überprüft und durchgerechnet worden. Fest steht ja eben schon die Klimaneutralität bis 2050. Im Rahmen des Green Deal sind da einige Maßnahmen und Ziele vereinbart. Bislang gab es aber eben kein Zwischenziel. Darüber habe ich mit Katrin Schmidt in Straßburg gesprochen. Was genau also ist da geplant für die nächsten 16 Jahre?
Ja, also genau genommen füllt die Kommission heute die Zeitleiste schön und an einem wirklich logischen Punkt auf. Es gibt ja auch das Ziel für 2030, nämlich 55% weniger klimaschädliche Emissionen. Und es gibt, du hast es gesagt, das große Ziel 2050, wo wir klimaneutral sein wollen in Europa. Aber dazwischen gibt es eben wahnsinnig viel zu tun. Und der Klimabeirat der EU hat gerade vor wenigen Wochen gesagt, es passiert viel zu wenig, wir kommen vom Ziel ab. Und da bessert die Kommission jetzt sozusagen wieder nach, zumindest theoretisch. Also unterschiedlichste Maßnahmen stecken jetzt drin in diesem Vorschlag für den Energiesektor, für Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Der Emissionshandel soll ausgeweitet werden. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, noch viel mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser zu erzeugen. Und vielleicht eines noch, auch die Kernenergie spielt in diesem Vorschlag eine Rolle. Frankreich etwa denkt da natürlich an seine Atommeiler. Brüssel aber denkt da vor allem an kleine, modulare Kernreaktoren. Allerdings, wann die verfügbar sind, ob sie kostengünstig sind und effizient sind, das ist eher unklar. Das formuliert die Kommission aber heute natürlich nicht so.
Man hat sich ja eben schon auf einiges geeinigt, auch schon früher in der Theorie. Aber in der Umsetzung gab es dann immer Defizite. Wie soll also jetzt klargestellt werden, dass diese Zwischenziele auch wirklich erreicht werden?
Ja, schwierig. Also da gibt es ganz offensichtlich ein Umsetzungsproblem, eine Leerstelle sozusagen. Also wenn wir auch auf das Ziel für 2030 schauen, da müssen wir sagen, die wichtigsten oder beinahe alle Gesetze und Richtlinien sind längst beschlossen. Der politische Wille ist in Brüssel oder in Straßburg formuliert. Aber wie immer, Papier ist geduldig. Schwierig wird es jetzt wirklich in der Umsetzung. Und natürlich liegt das an den Mitgliedstaaten, das umzusetzen. Da sind die Länder auch total unterschiedlich weit, aber insgesamt alle nicht ambitioniert genug. Da geht es vor allem auch ums Geld. Also Regierungen müssten viermal mehr Geld in den Klimaschutz stecken, gemeinsam mit den Firmen, um auf diesem Pfad zu bleiben, sagen die Wissenschaftler. Nur ja, die Kommission hat da wenig Handhabe. Es liegt entscheidend an den Staaten und das ist momentan wirklich eine besonders umstrittene Sache. Das hat auch die Debatte heute hier im Parlament gezeigt.
Nun geht's ja bei CO2 immer darum, dass man nicht mehr produziert und ausstößt, als man eben auf natürlichem Weg oder eben auch über Einspeicherung dann kontrollieren kann. Über die sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen. Ja. CCS, was genau, ist ja auch nicht ganz unumstritten, aber was hat sich die EU-Kommission da überlegt?
Ja, also da geht's ja ganz grob gesagt um das Entziehen von CO2, von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und dann wieder das Speichern im Boden, auch im Meeresboden. Und darauf stützt sich die Kommission schon sehr. Also es ist wirklich offensichtlich eine wichtige Säule für das 2040-Ziel. Das soll vor allem in der Schwerindustrie zum Einsatz kommen, weil da könnten die Emissionen nicht vollständig beseitigt werden, sagt die Kommission. Aber klar, das ist hoch umstritten. Also der Deutsche Industrieverband, der BDI, der hat das gleich begrüßt und gesagt, ja, ohne dieses sei das Ziel auch gar nicht zu erreichen. Aber viele andere sagen, neben den praktischen und auch den Umweltbedenken, es sei einfach nicht seriös, dass diese Methode jetzt so einen großen Raum in den Klimazielen einnimmt, weil viel zu teuer und eigentlich auch noch gar nicht marktreif in diesem großen Stil, so zumindest die Kritik.
Die EU will Klimaziele für 2040. Soweit Fakten von Katrin Schmidt und wir bleiben dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Denn auch Martin Polanski sieht nur neue Ziele auszugeben als nicht zielführend an.
Wer bietet mehr? Wenn es um ambitionierte Klimaziele geht, liefern sich Klimapolitiker in Deutschland und Europa seit Jahren einen bemerkenswerten Wettbewerb. Aktuell will die EU im Jahr 2050 treibhausgasneutral werden. Deutschland nennt das Jahr 2045 und das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg strebt 2040 an. Heute nun hat die EU-Kommission eine neue ambitionierte Empfehlung zur CO2-Minderung für das Jahr 2040 für Europa abgegeben, ein neues Zwischenziel, das einmal mehr den politischen Druck erhöhen soll. Keine Frage, die Treibhausgase müssen reduziert werden, um die spürbare Erderwärmung abzumildern. Es nützt aber wenig, immer neue Zielzahlen zu formulieren, wenn sich zunehmend Fragen auftun beim Blick auf die aktuelle Klimaschutzpolitik. Beispiel Kraftwerkstrategie der Ampelregierung, deren Eckpunkte gestern vorgelegt wurden. Deutschland hat gerade erst seine letzten Atomkraftwerke abgeschaltet, die Kohlemeiler laufen weiter und nun setzt man auf den Bau neuer Gaskraftwerke. Die sollen zukünftig die Versorgung sicherstellen, wenn Windkraft- und Solaranlagen wetterbedingt zu wenig Strom produzieren. Die Hoffnung dabei, die neuen Gaskraftwerke sollen irgendwann in den 2030er Jahren auf grünen Wasserstoff umgestellt werden, der ist klimaneutral. Bisher weiß aber keiner, wo der viele grüne Wasserstoff mal herkommen wird. Zudem gibt es mit Wasserstoffkraftwerken so gut wie keine Erfahrung und ob sich die teure Technologie jemals rechnen wird, steht in den Sternen. Überhaupt das Thema Wirtschaftlichkeit. Bundeskanzler Scholz, seine SPD und die Grünen beschwören gerne gigantische Wachstumschancen, wenn das Land konsequent auf Transformation setzt, wie es die Ampelregierung seit 2 Jahren versucht. Von Wirtschaftswunder-Euphorie ist aber nichts zu spüren. Eher macht sich die Sorge breit, ob zentrale Industriezweige des Landes die Transformation überhaupt überleben werden. Die Autoindustrie vorneweg, die ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr in der EU verkaufen darf. Und da ist man dann beim Thema Akzeptanz. Die schwindet spürbar, wie die Debatten ums Heizungsgesetz und auch die Proteste der Landwirte gezeigt haben. Klimaschutzpolitik kann aber nicht gelingen, wenn viele Menschen diese für übergriffig und unbezahlbar halten. Wer bietet mehr? Die EU-Kommission und auch die Bundesregierung sind gefordert, auf die offenen Fragen überzeugende Antworten zu geben, anstatt immer neue, ambitionierte Zielmarken für die Treibhausgasminderung zu verkünden.
Die Meinung heute von Martin Polanski. Das nächste Thema beschert uns auch die EU. Landwirte brauchen wirtschaftliche Anreize, um Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, warum es kein Gesetz für die Verringerung von Pestiziden geben wird. Bislang hatte die Kommission vorgeschlagen, bis zum Jahr 2030 deren Einsatz zu halbieren. Doch der Widerstand war massiv. Sabrina Fritz über die Kehrtwende.
Die Verordnung sah vor, den Einsatz von Pestiziden in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren. Diesen Vorschlag lehnte das EU-Parlament bereits Ende vergangenen Jahres ab. Ein herber Rückschlag für die Grünen damals. Nun hat auch die EU-Kommission den Vorschlag zurückgezogen. Ursula von der Leyen nannte das Thema ein Symbol für Polarisierung. Es bleibe aber bestehen. Es sei aber mehr Dialog und eine andere Herangehensweise notwendig. Ob der Einsatz von Pestiziden nach der Europawahl im Juni damit noch einmal angegangen wird, ist offen. Es hängt auch davon ab, welche Parteien bei der Wahl stark abschneiden. Der Vorsitzende des Agrarausschusses Linz von der CDU sagte zu der Entscheidung, die Landwirte könnten jetzt aufatmen. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Reinke, erklärte im EU-Parlament, man müsse die Sorgen der Bauern und Bäuerinnen gemeinsam ansprechen. Landwirte protestieren seit Wochen in Frankreich, Deutschland und Brüssel gegen die EU-Politik.
Jetzt schauen wir ein Jahr zurück. Heute, vor genau einem Jahr, in den frühen Morgenstunden, erschütterte ein schweres Erdbeben die südöstliche Türkei und auch Syrien. Es gibt inzwischen neue offizielle Opferzahlen, wonach in den südlichen Provinzen der Türkei mehr als 53.000 Menschen ums Leben gekommen sind, in Syrien fast 6.000. Heute ist der Opfer der Katastrophe gedacht worden, auch in Antakya. Dieser Ort ist besonders schlimm betroffen, fast 90% der Häuser sind zerstört und jeder kennt jemanden unter den Opfern, hat Familienangehörige oder Freunde verloren. Über das Gedenken und die Folgen der Katastrophe habe ich vorhin mit unserer Korrespondentin Isabel Gotovac gesprochen und sie zunächst gefragt, wie das Gedenken heute in Antakya ausgesehen hat.
Ja, das ging heute früh schon sehr, sehr früh los, um genau zu sein, um 4.17 Uhr. Das ist genau der Zeitpunkt des Bebens im letzten Jahr, als hier diese Naturkatastrophe diese Stadt oder auch den ganzen Südosten der Türkei so sehr erschüttert hat. Um 4.17 Uhr kamen hier im Zentrum von Antakya tausende Menschen zusammen. Die haben davor auch schon die ganze Nacht Totenwachen gehalten, haben sich gegenseitig mit Suppen, mit Tee versorgt. Und um 4.17 Uhr gab es dann eine große Einblendung einer Uhr, wo laut der Zeiger der Uhr dann eben runtergetickt ist auf 4.17 Uhr und zu dieser Zeit haben dann alle geschwiegen. Die Situation war ein bisschen undurchsichtig, weil eigentlich eine zweite Gedenkveranstaltung auch stattfinden sollte. Ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen, die wurde kurz vorher dann verboten, weil es eben nur eine offizielle Veranstaltung geben sollte, des Gouverneurs hier von Antakya. Und man sagte mir hier auf der Straße, das sei wieder typisch, dass diese zweite Gedenkveranstaltung verboten wurde, weil man sich als Gouverneur dieses Programm nicht nehmen lassen wolle.
Kritik wird ja generell lauter. Zunächst hatte der türkische Präsident Erdogan umfangreiche Hilfen für die Krisengebiete zugesagt. Innerhalb eines Jahres sollte da alles wieder aufgebaut werden. Doch dann ist eher wenig passiert. Wir hören auch, dass Politiker heute ausgebuht wurden.
Ja, das ist richtig. Auf dieser Gedenkveranstaltung eben just bei dieser Schweigeminute, die hielt nicht wirklich lange an, weil sie dann von lautstarken Buhrufen unterbrochen wurde. Und das war die lautstarke Kritik an der Regierung. Also einige Menschen ruften da immer auch wieder das Wort Mörder. Immer wieder wurde in Sprechchören auch der Rücktritt des Provinzbürgermeisters Lütfü Savas gefordert. Der Regierung unter der Führung der islamkonservativen AKP wird immer vorgeworfen, zu spät Retter und Hilfe hier in die betroffene Region geschickt zu haben und auch damit den Wiederaufbau in der gesamten Provinz Hatay und ihrer Hauptstadt Antakya nur zögerlich voranzutreiben. Ganz bewegend war, als die Menschen hier im Chor auch immer wieder gerufen haben, hört jemand unsere Stimmen? Und diesen Satz, den riefen auch die Retter damals vor einem Jahr, als sie tagelang in den Trümmern nach Verschütteten suchen. Und heute drückt dieser Satz eigentlich das aus, nämlich, dass sich viele Menschen in der Region mit den Folgen der Katastrophe alleingelassen und eben nicht mehr gehört fühlen.
Nun haben aber Politiker heute das Versprechen quasi erneuert, dass Wiederaufbau geleistet wird. Gibt es denn noch Hoffnung bei der Bevölkerung? Was haben Sie gehört?
Ja, sagen wir so, die Hoffnung wird der Bevölkerung immer wieder neu gemacht, denn es vergeht eigentlich kein Tag, an dem das türkische Fernsehen nicht irgendwie über den Wiederaufbau berichtet. Also der Eindruck wird erzeugt, dass die Regierung alles tut, was irgendwie geht, um den Menschen hier zu helfen. Und dann hört man von den Menschen auch Sätze wie, wie kann Recep Tayyip Erdogan denn was für dieses Erdbeben? Und wenn man dann antwortet, sicher nichts, aber er und seine Behörden hätten für die Einhaltung der Bauvorschriften zum Beispiel sorgen müssen, dann wären weniger Menschen gestorben, dann blickt man oft in leere Gesichter und erntet Achselzucken. Also bei vielen sitzt die Wut sicher noch tief über die schleppende Hilfe in den ersten Tagen nach dem Beben. Aber das allein regionale Ausmaß des betroffenen Gebiets beträgt natürlich hunderte Kilometer in alle Richtungen. Und so viele Bagger, Kräne und Räummaschinen, wie nötig gewesen wären, stehen eben auch nicht abrufbereit irgendwo herum. Und wenn man sieht, dass Recep Tayyip Erdogan in der Stichwahl fast 4 Monate nach dem Beben in der Erdbebenregion teils besonders gut abgeschnitten hat, zeigt das, dass die Menschen ihn nicht wirklich dafür verantwortlich machen.
Und vielleicht noch einmal kurz zur Lage vor Ort. Wie behelfen sich die Menschen? Es sind ja viele erstmal geflüchtet zu Verwandten in andere Landesteile oder auch nach Istanbul. Kehren die überhaupt zurück?
Das ist die große Frage. Also man muss sehen, bei vielen der Menschen gibt es natürlich auch große Traumata. Deswegen scheuen sich viele, hierher zurückzukommen. Viele, was ich jetzt gesehen habe in den Tagen, leben noch wie vor immer in den Notunterkünften. Es gibt hier mehrere Containerstädte. Und das Leben dort ist nicht wirklich menschenwürdig. Das sind 21 Quadratmeter in so einem Container, 2 Zimmer und teilweise leben die Menschen dort zu 6 mit Oma und Opa noch mit dabei. Und dass das nicht wirklich lange gut gehen kann und nach einem Jahr dann doch zunehmender belastend wird, ist klar.
Isabel Gutowatsch über das Gedenken am Jahrestag des schweren Erdbebens in der Türkei. Sie haben wir in Antakya erreicht und jetzt berichtet gleich Anna Osius über die Lage in Syrien, wo zwar vor einem Jahr weniger Häuser insgesamt eingestürzt sind, aber eben auch deswegen, weil die Bevölkerung schon davor sehr arm war, viele Menschen unterversorgt. Und dort ist im vergangenen Jahr noch weniger Hilfe angekommen. Die Perspektiven für die Überlebenden in Nordsyrien eher düster.
Hamza lernt laufen. Mühsam hangelt sich der schlaksige 15-Jährige an einem Geländer entlang. Genau ein Jahr ist es her, dass sich für den Jungen aus Cinderes im Nordwesten Syriens alles veränderte. Es war 4 Uhr früh, ich habe geschlafen. Dann bebte die Erde, das Haus wackelte. Meine große Schwester nahm meine kleine Schwester auf den Arm und rannte raus, ich hinterher. Als ich an der Tür war, war plötzlich der Strom weg und dann ist das Haus eingestürzt. Ich war unter den Trümmern begraben. Ich rief noch zu meinem Vater unterm Schutt, hol mich hier raus. Aber er antwortete, ich kann nicht. Dann wurde ich ohnmächtig. 35 Stunden lang liegt der Jugendliche verschüttet in den Ruinen seines Elternhauses. Was Hamza zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, seine Eltern und mehrere Geschwister schaffen es nicht. Sie sterben unter den Trümmern. Als ich wieder bei Bewusstsein war, wollte ich mich bewegen, doch ich konnte nicht. Ich war unter dem Schutt begraben. Ich habe geschrien und dann ist der Zivilschutz gekommen, um mich zu bergen. Mein Bein und meine Hand waren unter dem Schutt verklemmt, deswegen haben sie lange gebuddelt, um mich rauszuholen. Hamzas rechtes Bein ist nicht mehr zu retten und muss im Krankenhaus amputiert werden. Auch sein Arm ist schwer verletzt. Erst jetzt, nach einem Jahr, kann er langsam wieder die Finger bewegen. Vorsichtig findet er vollweise zurück ins Leben. Er bekommt Therapie und eine Beinprothese, übt Laufen. Sein älterer Bruder hat überlebt. Bei ihm kann er wohnen. Und damit hat Hamza noch Glück. Hunderttausende Menschen sind im Nordwesten Syriens auch ein Jahr nach dem Beben immer noch obdachlos, leben in Zelten. Dazu kommen Millionen, die bereits seit Jahren durch den syrischen Bürgerkrieg hier in Flüchtlingslagern leben. Die Situation in Nordwestsyrien bleibt auch ein Jahr nach dem Erdbeben furchtbar, so UN-Koordinator David Carden. Mehr als 3,4 Millionen Menschen sind Binnenflüchtlinge. Das ist eine 500.000 mehr als vor dem Erdbeben. 4 Millionen Menschen brauchen medizinische Betreuung. Die Zeltstädte, in denen die Menschen leben, bezeichnen wir hier als Schlammlager, berichtet auch Ismail Abdallah von der Zivilschutzorganisation Weißhelme. Weil sich die Lager durch den Regen in Sümpfe verwandeln. Der Winter ist hier im Nordwesten Syriens eine Katastrophe für die Menschen. Krankheiten breiten sich aus. Es gab Cholerafälle. Dazu kommen jetzt im Winter Atemwegserkrankungen, denn es gibt keine Heizung. Die Menschen werfen alles Brennbare ins Feuer, um sich und ihre Kinder zu wärmen.
In Syrien ist die Lage ein Jahr nach dem Erdbeben immer noch dramatisch. Anna Osius berichtete. Damit zurück nach Deutschland. Die junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD, aber eben keine Partei, sondern ein Verein. Und diesen stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert extremistisch ein. Schon seit 2019 war die JA Verdachtsfall, seit vergangenem April dann gesichert. Dagegen wiederum klagten Partei und Verein und stellten einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Den Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Köln inzwischen abgelehnt. Zur Begründung des Gerichts Kolja Schwarz.
Das Verwaltungsgericht Köln ist überzeugt. Bei der Jugendorganisation der AfD handelt es sich um eine gesichert extremistische Bestrebung. Die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem sei deshalb in der Sache richtig. Die Anhaltspunkte für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der jungen Alternative hätten sich verdichtet. Die JA vertrete einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff, der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand und nach Möglichkeit der Ausschluss ethnisch Fremder sei eine zentrale politische Vorstellung der AfD-Jugendorganisation. Dies stelle einen klaren Verstoß gegen die Menschenwürde dar, verstoße gegen die Werte des Grundgesetzes, so das Verwaltungsgericht in Köln. Die Entscheidung ist sehr klar und eindeutig. Das Bundesamt für Verfassungsschutz muss sich jetzt also nicht mehr zurückhalten und darf die Jugendorganisation der AfD als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Allerdings war das jetzt zunächst nur die Eilentscheidung, also eine vorläufige. Dagegen kann die junge Alternative Beschwerde einlegen. Und dann geht das Ganze zum Oberverwaltungsgericht in Münster. Dort wird dann ohnehin im März über die Einstufung der JA verhandelt, auch wenn es da noch um die Einstufung als Verdachtsfall geht, also um eine Stufe untergesichert rechtsextremistisch, wird diese Entscheidung sicher noch mehr Gewicht haben. Wenn diese Fragen irgendwann endgültig rechtskräftig entschieden sind, könnte das auch Bedeutung haben für ein mögliches Vereinsverbot der Jungen Alternative, das ja gerade neben einem Verbot der AfD selbst diskutiert wird.
Zu einem weiteren Prozess, über den wir vor einer Woche schon einmal berichtet hatten. Eigentlich war da das Urteil in Lüneburg erwartet worden. Angeklagt ist ein 44-Jähriger, der bei einem Zeltlager mit einem Radlader Kinder durch die Gegend gefahren hatte. Doch die Box löste sich und stürzte aus mehreren Metern Höhe auf den Boden. Zwei Menschen starben im vergangenen Jahr. Nun hat ein Gutachter eine neue Untersuchung vorgelegt, nachdem er zum Prozessauftakt am Landgericht Lüneburg nicht zweifelsfrei einordnen konnte, warum es zu dem Unglück kam. Zunächst aber hatte er einen technischen Defekt ausgeschlossen. Marlene Kukral berichtet über das heutige Urteil.
Juristisch bewertet ist der Angeklagte schuld an dem Unfall. Er habe Sicherheitsmechanismen nicht aktiviert, hätte in der Gitterbox gar keine Personen transportieren dürfen und im Fahrerhaus hätten keine Kinder mitfahren dürfen, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil. Doch während des gesamten Prozesses wurde deutlich, auch für ein Gericht ist das Unglück, das in Toppenstedt passiert ist, schwer zu beurteilen. Gerichtssprecherin Lydia Mumm.
Denn es handelt sich ja nicht um einen Straftäter. Es ist ja ein Mann, der im Grunde den Kindern und Vätern einen schönen Tag, eine Freude machen wollte und überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass es zu dieser Katastrophe kommt. Und das macht das Ganze natürlich wirklich schwierig. Und dann muss man sagen, gerät das Strafrecht schon an seine Grenzen.
Der Verteidiger des Angeklagten hält das Urteil von 15 Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung für angemessen. Er hat bereits angekündigt, keine Rechtsmittel einlegen zu wollen. Sein Mandant sei froh, dass das Verfahren nun zu Ende sei, sagt Verteidiger Dirk Meinecke.
Mein Mandant leidet ganz erheblich unter dem gesamten Vorfall. Sein Leben war bisher gekennzeichnet, dass er sich für die Allgemeinheit und speziell für Kinder und Jugendliche eingesetzt hat. Auch hier war es so, dass letztlich den Kindern und Jugendlichen wie jedes Jahr eine Freude machen wollte. Und das ist dann in einer Katastrophe ausgeartet und er macht sich bis heute Vorwürfe.
Auch heute hat sich der Angeklagte bei den Angehörigen der Opfer noch einmal entschuldigt. Es tue ihm unendlich leid. Die Eltern des verstorbenen Kindes und die Witwe des verstorbenen Mannes waren Nebenkläger im Prozess. Sie machten heute noch einmal deutlich, wie einschneidend der 24. Juni 2023 für die Familien und viele Menschen in Toppenstedt war. Freunde des verstorbenen Jungen wollen ihren Kindergeburtstag nicht feiern, weil ihr Freund nicht mehr dabei sein könne, sagte die Mutter des Jungen. Für die Angehörigen war es wichtig, dass der Prozess aufgeklärt habe, wie es zu dem Unfall kam, so Anwalt Moritz Klei.
Es ist gut, dass wir heute einen Abschluss für dieses Verfahren gefunden haben, dass auch Klarheit nun da ist. Es war kein technischer Defekt, es war menschliches Versagen und das ist wichtig für die Hinterbliebenen.
Sollten tatsächlich keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden, ist der Radladerunfall von Toppenstedt strafrechtlich aufgearbeitet. Der Vorsitzende Richter ordnete das Urteil am Ende so ein, keine Strafe eigne sich, um das Geschehene zu sanktionieren. Der Gesetzgeber sehe aber strafrechtliche Konsequenzen vor. Das Urteil heute könne letztlich vielleicht dazu beitragen, dass alle Beteiligten das Geschehene für sich aufarbeiten können und zur Ruhe kommen können.
Marlene Kukral berichtete nach dem Urteil zum Radladerunfall in Toppenstedt aus Lüneburg. Und soweit unsere Themen des Tages.